der Hansa-Podcast.
Moin und herzlich willkommen zum Hansa-Podcast. Heute sprechen wir über den Beruf des Lotsen auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Zu Gast ist heute bei uns Miriam Schlüter. Sie ist als Seelotsin auf dem NOK aktiv und ist zugleich auch die erste Frau in der Brunsbüttler Lotsenbrüderschaft NOK 1. Moin Frau Schlüter, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Was sind die konkreten Aufgaben, die Sie als Lotsin auf dem Nord-Ostsee-Kanal wahrnehmen?
Also meine Aufgabe ist es, auf dem Kanal den Kapitän zu beraten, um eine sichere Passage des Kanals zu ermöglichen.
Genau, vielleicht sprechen wir einmal über Ihr Einsatzgebiet und über Ihre Schichten. Also wie sieht da so ein klassischer, typischer Arbeitstag bei Ihnen aus?
Also ich bin ja Lotsin der Lotsenbruderschaft NOK 1. Also des Abschnittes von Brunsbüttel bis Rüsterbergen. Das heißt, wir haben eine sogenannte Reihenbird, in der stehen wir drin. Das heißt, immer wenn ich von der Arbeit zurückkomme, melde ich mich zurück. Das heißt, ich lande in einer Namensliste ganz unten und immer der Oberste nimmt das nächste Schiff, also das nächste für ihn passende Schiff, weil wir haben immer noch Junglotsen. Ich bin selber auch noch Junglotsin.
Was bedeutet Junglotsin?
Junglotsin bedeutet, dass wir noch nicht alle Schiffe fahren dürfen. Hm. Wir sind noch ein bisschen größenbeschränkt. Hm. Ich bin schon eine Weile dabei, also langsam komme ich da in den Zustand, dass ich alle fahren darf, aber noch nicht ganz. Das ist jetzt so der letzte Ausbildungsabschnitt, den habe ich jetzt noch vor mir.
Ja.
Und dann darf ich tatsächlich alle Schiffe fahren.
Das heißt, die Schiffe sind aktuell noch begrenzt auf Größe oder Bruttoraumzahl oder wie kann man
Größe.
Das
vorstellen? Größe. Also ich habe so eine momentan noch eine Größenbeschränkung von 151 Metern in der Länge,
okay.
23 Meter in der Breite und tatsächlich maximaler Tiefgang von einem Kanal 9,50 Meter.
Okay, und das betrifft dann alle Schiffstypen auch? Das heißt, alle Sie können Fähren fahren oder Bulker, Tanker?
Kunterbunt.
Kunterbunt, okay. Wie läuft denn dann ein typischer Einsatztag ab? Also wann fängt Ihre Schicht an? Sie arbeiten wahrscheinlich auch am Wochenende, nehme ich an.
Also tatsächlich arbeiten wir auf dem Kanal vermehrt am Wochenende, weniger in der Woche. Kommt immer auch ein bisschen aufs Wetter an, weil wir können tatsächlich bei uns immer sagen, wenn das Wetter oben über Dänemark etwas rauer ist, dann kommen sie tatsächlich doch vermehrt durch den Nord-Ostsee-Kanal. Also das ist immer auch sturmabhängig, welche Situationen wir da gerade haben. Das hat auch direkten Einfluss darauf, wie viele bei uns durch den Kanal fahren. Und dann, wenn ich irgendwann weiter oben in der Liste bin, bekomme ich irgendwann einen Anruf, in dem mir dann mitgeteilt wird, das ist deine Vorwarnung, auf, okay, du könntest jetzt nach Rüsterbergen fahren mit dem Taxi oder das nächste Schiff in die Schleuse oder es ist ein Schiff, das vom Binnenhafen losfährt. Das bekomme ich dann mitbeteilt. Dann werde ich im nächsten Schritt werde ich abgeteilt auf das Schiff. Dann habe ich, also ist mein Name einem Schiff zugeteilt und das ist dann meins. Und da laufe ich dann hin und dann geht die Reise los, je nachdem, ob ich jetzt nach Rüsterbergen fahre oder nach Brunsbüttel. Je nachdem, wo ich gerade gebraucht werde.
Jetzt ist der NOK natürlich auch eine ganz besondere Wasserstraße, die meistbefahrene weltweit. Ich habe gelesen, 27.000 Schiffe fahren wohl pro Jahr auf dem Kanal. Das ist natürlich ein wahnsinniger Verkehr, der da stattfindet. Wie gehen Sie da mit diesem Verkehr um? Sie haben ja auch wahnsinnig viel Gegenverkehr.
Also wir sind tatsächlich weltweit die einzige künstliche Wasserstraße, auf der man sich auf Strecke begegnet. Das ist ja nicht so wie im Panama-Kanal oder auch im Suez-Kanal, wo Sie Konvoibetrieb haben. Erst fährt die eine Richtung, dann fährt die andere Richtung und man trifft sich auf den Seen in der Mitte. Sondern wir haben zum einen Weichen im Kanal. Das sind Bereiche, in denen man sich mit größeren Schiffsgruppen begegnen darf. Und dann haben wir noch die Strecke zwischen den Weichen. Dort darf man bis zu einer bestimmten Verkehrsgruppenzahl, darf man sich auf dieser Strecke begegnen. Und ab einer bestimmten Zahl muss man dann in der Weiche warten.
Welche Situationen oder Schiffstypen fordern Sie am meisten im Alltag?
Das kommt immer auf den Tag an, tatsächlich. Also der Roro-Tanker ist jetzt, also das Roro-Schiff ist jetzt nicht unbedingt das, was man bei Wind gerne hätte. Es ist tatsächlich immer von den Gegebenheiten abhängig. Und jedes Schiff ist auch anders. Man kann nicht pauschal sagen, okay, dieser Schiffstyp wird immer schlecht sein und der Schiffstyp ist immer gut. Sondern es ist immer das Schiff, was man gerade bekommt. Darauf muss man sich einstellen. Und das hat immer seine Herausforderungen. Und da wird man auch manchmal überrascht, aber man hat immer so einen kleinen, groben Voraufs.
Jetzt sind Sie als Lotsin beratend tätig auf dem Schiff oder auf der Brücke. Das bedeutet, Sie sind natürlich in enger Absprache mit dem Kapitän des Schiffs. Und mich würde interessieren, wie funktioniert da eigentlich die Kommunikation? Also Sie erfüllen natürlich eine gewisse Rolle, die Rolle der Beraterin, müssen natürlich auch situativ entscheiden, wie kommunizieren Sie da mit dem Kapitän? Also ist das blindes Vertrauen?
Also prinzipiell bin ich nur beratend tätig, der Kapitän, das ist immer sein Schiff, also sein Haftungsbereich. Das ist allerdings immer so, man berät eigentlich darauf, dass man ihnen einfach erstmal situativ sagt, was passieren wird. Mhm. Also die meisten fühlen sich sehr viel sicherer, wenn man jetzt ihnen schon mal vorher erzählt, was jetzt die nächsten Schritte sind. So von wegen, die Kanalschleuse sieht so und so aus, das müssen sie erwarten. Unsere haben immer Fender, unsere haben wunderschöne Holzfender. Das ist immer schon mal für die meisten schon mal eine Beruhigung, so von wegen, wir müssen hier nicht mit dem Schiff direkt auf den Beton, sondern da sind Holzfender, auf denen wir entlang gleiten können. Und dann sind sie schon normalerweise sehr viel sicherer, wenn man ihnen dann auch noch sagt, okay, so und so sieht das da Ganze drin aus, so und so viel Platz haben wir, dann passt es meistens. Also man muss ihnen einfach vorher sagen, was passieren wird, und dann fühlen die sich schon sehr viel sicherer, als wenn man da einfach blindlauf losfährt.
Okay. Sie sind, soweit ich weiß, seit 2 Jahren jetzt als Lotsin tätig. Vorher hatten Sie eine andere nautische Aufgabe, über die wir später auch nochmal sprechen wollen. Wie hat sich dann in diesen 2 Jahren Ihre Arbeit, Ihre tägliche Arbeit verändert? Oder hat sie sich überhaupt verändert? Was technische Hilfsmittel angeht zum Beispiel oder veränderte Abläufe? Wie ist da so die Entwicklung bei dem alten Beruf Lotsen?
Also tatsächlich so jetzt in dieser kleinen Phase ist jetzt nicht mehr so viel dazugekommen. Also das, wir haben schon unsere Hilfsmittel, die wir immer mitnehmen. Wir haben eine PPU, das sind halt einfach bessere Seekarten. Wir können uns mit unserem System über einen Pilot-Plug direkt an die Bordmittel verbinden und kriegen das dann besser dargestellt auf Karten, die natürlich auch entsprechend andere Grundlage haben. Besseres Material, sehr viel schneller abgedatet und etwas genauer. Und halt auch in unseren Karten sind andere Dinge als in normalen Seekarten eingezeichnet, sondern Sachen, die wir halt einfach brauchen, sind bei uns eingezeichnet. In einer normalen Seekarte sind die Polarfarben nicht dargestellt. Bei uns sind die dargestellt. Da sind ein paar Informationen mehr drin, als man die kennt. Einfach für uns praktisch.
Okay, jetzt sind Spoofing- und Jamming-Attacken in der Region, vor allem Ostsee, bedingt durch den Ukraine-Krieg, sehr häufig geworden. Können Sie da selber auch irgendwie Erfahrungen mit uns teilen? Also sind Sie da selber schon betroffen gewesen? Haben Sie da selber Erfahrungen mitgemacht?
Also wir sind auf dem Nord-Ostsee-Kanal davon nicht betroffen. Wir fahren aber auch hauptmäßig nach Sicht. Wir sind also vom GPS eher unabhängig, weil so breit ist unser Kanal nicht, und dementsprechend, solange wir beide Seiten sehen können, ist eigentlich immer alles in Ordnung. Und vor allen Dingen bei Nebel fahren wir nach Radargerät. Das ist bei diesen Störsignalen auch nicht betroffen.
Okay.
Aber es gibt halt schon mal Schiffe, die dann sagen, hey, wir hatten jetzt auf unserer letzten Reise in der Ostsee Probleme damit und mussten dann umschalten.
Spannend. Und Sie steuern dann, dadurch, dass Sie nicht Autopilot fahren, wie Sie schon gesagt haben, steuern das Schiff dann per Joystick, nehme ich an.
Ja, per Joystick. Also meistens dann, wir nennen das Tiller oder halt auch Ruder, je nachdem, was dort verbaut ist. Und damit steuern wir das. Also entweder bei den kleineren Einheiten fahren die Schiffsbesatzung selber, oder bei den größeren Einheiten kommt ein sogenannter Kanalsteuerer zum Einsatz.
Jetzt wollen wir mal auf Ihre eigene Vita schauen. Wer den Beruf Lotsin oder Lotse ausübt, braucht neben der Revierkenntnis, die natürlich elementar ist, auch nautisches Können und muss auch viel Verantwortung übernehmen können, große Entscheidungen treffen. Und deshalb ist der Weg dahin umso spannender. Wie sah denn Ihr persönlicher Weg in die Schifffahrt aus, und wie sind Sie darauf gekommen, dann auf einmal Lotsin zu werden?
Also ich habe mal 2008 mein Abitur gemacht und habe mir damals überlegt, okay, was mache ich? Hatte damals so 2 Richtungen, in die ich gehen möchte. Entweder studiere ich Geschichte oder ich studiere Nautik. Und habe mir damals tatsächlich einfach mal eine Pro-Kontra-Liste gemacht. Und damals hat die Nautik gewonnen. Und habe dann mich für ein Studium entschieden. Das ist ein Studium mit 2 Praxissemestern und habe das am Standort Elsfleth gemacht. Und im Standort Elsfleth ist tatsächlich gleich das erste Praxissemester auch gleich das erste Semester. Das heißt, man beginnt sein Studium damit, dass man erstmal 6 Monate an Bord geht. Das ist einfach erstmal so ein Sprung ins kalte Wasser.
Gibt Schlimmeres
auf jeden Fall, aber das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und wenn man das dann seit 6 Monate gemacht hat, dann weiß man auch, ist es was für einen oder ist es nichts. Für mich war es was. Damals habe ich, das war mein erstes Schiff, das war gleich ein Schwergutschiff. Hat mir viel Spaß gemacht und dann bin ich tatsächlich in mein Studium gestartet. Habe dann im weiteren Studium nochmal ein zweites Praxissemester gemacht. Und mal auf dem Containerschiff, nicht klein, nicht groß, sondern so 270 Meter, die Mitte so ungefähr. Bin da auch mal in ein ungewöhnlicheres Fahrtgebiet gefahren, bin dort von Südostasien über Kalifornien und dann halt tatsächlich mal Alaska, Dutch Harbor, Alaska mit dem Containerschiff, ist eher ungewöhnlich. Ja. Man kennt es immer eher aus den D-Max-Dokumentationen, die härtesten Jobs der Welt.
Ja, das kenne ich
wir
auch.
Wir sind da nicht als Fischerboot reingefahren, sondern wir haben den Fisch abgeholt, den Lachs oder die Krabben abgeholt. Ja. Und haben das Ganze tatsächlich nach Japan gefahren für Sushi.
Das ist auch ein anspruchsvolles Seegebiet, nehme ich an. Ne?
Tatsächlich ist Dutch Harbor, Alaska ein bisschen ungewöhnlich. Auch für uns Seeleute ist das ein bisschen ungewöhnlich, weil man dort mit wahnsinnig vielen Leinen festmacht. Man ist direkt unten am Berg und hat immer 2 Schlepper an der Bordwand, die einen immer mit so 25-75% an die Pier drücken, einfach weil dort direkt vom Berg solche Fallwinde sind. Und ab einer gewissen Windgeschwindigkeit läuft man einfach aus, weil es dann nicht mehr sicher ist. Also es gibt immer so einen Windsensor. Es hieß immer, ja, wenn der 3-mal anschlägt, dann habt ihr auszulaufen. Also das ist da schon ein bisschen anders als in anderen Häfen, aber auch sehr spannend.
Auch einiges erlebt und wahrscheinlich auch in Kontakt mit vielen Lotsen schon da auch gekommen. Wahrscheinlich dann eher Seelotsen.
Da sind Seelotsen, tatsächlich sind dort oben französische Lotsen, also französisch sprechende Lotsen. Ich fand, das war für mich ein dieses USA, das müssen ja Amerikaner sein. Ja. Also geht das hier ganz auf Englisch nie. Die kommen tatsächlich da oben, waren es zur damaligen Zeit, waren das noch Kanadier, die das dann im Sommer so gemacht haben nebenbei. Das war auch mal ganz ungefähr.
Ich habe so eine Sprachbarriere, nämlich.
Das ist aber, wir haben ja tatsächlich im maritimen Bereich ist ja eigentlich Englisch immer so die Sprache. Ja. Aber man merkte halt, dass die sich nebenbei halt auf Französisch unterhalten haben, wo wir halt einfach nicht mit gerechnet haben. Wir haben gedacht, das werden Amerikaner sein.
Genau. Sind Sie wirklich 10 Jahre zur See gefahren, um etwa?
Genau, ich bin 10 Jahre zur See gefahren. Dann habe ich aber nochmal so einen Schiffstypen gewechselt, also nach meinem Nautikstudium. Bin ich 2012 mit Gastankern angefangen und bin dann tatsächlich auch 10 Jahre lang auf Gastankern gefahren.
Und wann haben Sie dann Ihr Patent gemacht zur Kapitänin?
2012.
Ah, Entschuldigung.
Okay. Ja, 2012 habe ich nicht mein Patent zur Kapitänin, sondern mein Wachoffizierspatent gemacht. Ja. Und in Deutschland ist es ja so, dass man während seines Studiums einmal das Patent für den Wachoffizier entwirbt und es dann sozusagen freifahren muss. Das heißt sozusagen durch Fahrt auf See kann man dann sein Patent, dann wird man erst vom Wachoffizier, kann man das tauschen, dann geht es zum ersten Offizier, ersten Offizierin und dann nochmal der nächste Schritt ist dann Kapitän, Kapitänin. Und
wann kam die Idee, Sie wollen Lotsin werden?
Also zum Ende hin war ich erste Offizierin und da war dann irgendwann die Entscheidung, gehe ich jetzt den Schritt weiter und werde Kapitänin oder gehe ich jetzt an Land und was mache ich, wenn ich an Land gehe? Und tatsächlich, wenn man so Nautik anfängt zu studieren, hat man mal das Bild, ich fahre da ein Schiff. Auf einem Gasttanker hat das auch sehr, sehr viel mit Papierkram zu tun. In Checklisten, Inspektionen und so weiter. Das ist nicht mehr das, was man sich mal ursprünglich darunter vorgestellt hat. Also als ich aufgehört habe, also so in den letzten Jahren, habe ich auch noch Corona voll mitbekommen. Bin dort auch viel in China unterwegs gewesen. Das war dann zum Teil ein bisschen gruseliger. Und dann habe ich mir überlegt, was möchte ich machen und habe immer so, man hat ja regelmäßig Kontakt zu Lotsen und habe mir gedacht, das sieht eigentlich, finde ich, das ist ein ganz coolen Job und habe mir dann mal die Bedingungen angeguckt und tatsächlich mich dann dafür entschieden und mich beworben.
Ja, jetzt sind Sie der Lotsenbrüderschaft NOK 1 zugeteilt oder sind Mitglied der Lotsenbruderschaft. Vielleicht einmal kurz, wie viele Mitglieder haben Sie da überhaupt und wie sind Sie organisiert?
Wir sind tatsächlich in unserer Bruderschaft aktuell 145. Mhm. Das heißt also, ich habe 144 Kollegen. Wir sind jeweils selbstständig, also jeder Lotse für sich ist selbstständig und wir sind als Gemeinschaft dann als Bruderschaft organisiert und als Bruderschaft sind wir dann dafür da, die Schiffe sicher durch den NOK 1 zu bringen. Also nicht nur den Abschnitt von Brunsbüttel nach Rusterbergen, sondern auch von der Elbe in die Schleuse, also von der Nordost- und Nordwestrede entsprechend in die Schleusen rein.
Jetzt heißt das Brüderschaft, das bringt uns schon zum nächsten Thema. Sie sind natürlich als Frau in einer männerdominierten Branche tätig. Da steht außer Frage, sind die erste Lotsin auf dem NOK, zeigen damit auch Sichtbarkeit und halten die Flagge für alle Nautikerinnen hoch oder zukünftigen Nautikerinnen auch hoch. Also sind sozusagen eine Koryphäe auf dem Gebiet. Ist diese Sichtbarkeit, als Lotsin wahrgenommen zu werden auf dem Schiff, für Sie eher eine Form von Rückenwind? Oder bringt das auch zusätzlichen Erwartungsdruck mit sich?
Also für mich ist es einfach Rückenwind und ich finde, man kann diese Sichtbarkeit einfach auch nutzen dafür, dass man das auch anderen Frauen sichtbar macht. Weil mein Traum für die Zukunft ist tatsächlich, dass ich auch meine Kollegin bekomme. Ich werde jetzt in diesem Jahr tatsächlich zwei Kolleginnen auf der Oststrecke bekommen, also von Rüsterbergen nach Kiel werden hoffentlich jetzt in den nächsten Monaten zwei Kolleginnen ihren Abschluss machen, ihre Abschlussprüfung machen und dann bestallt werden. Darauf freue ich mich schon. Ich hoffe nur, dass es halt auch noch auf unserem Abschnitt auch noch eine Frau gibt. Und dementsprechend sehe ich das eher als Rückenwind und nutze diese Variante, um das Ganze sichtbarer zu machen. Mhm. Dass es halt auch eine Option für Frauen ist.
Und wie erleben Sie das in der Praxis? Also in gewissen Situationen, Sie sind an Bord als Lotsin tätig. Werden Sie da eventuell sogar unterschätzt oder nicht ganz ernst genommen von gewissen Kapitänen alter Schule? Oder gibt's da schlechte Erfahrungen vielleicht, die Sie mit uns teilen wollen?
Also ich trete da relativ selbstbewusst auf. Weiß einfach dadurch, dass ich halt auch schon sehr lange, eine ganze Weile in diesem Beruf bin, was ich kann und was ich auch entsprechend leisten kann. Und es gibt zwar natürlich mal subtile Nachfragen, ob ich denn schon mal vorher Schiff gefahren wäre, bevor ich bei den Lotsen angefangen bin. Aber wenn man darauf sagen kann, hey, ich bin vorher 10 Jahre Gastanker gefahren, dann ist eigentlich meistens Ruhe. Und wenn man überzeugend und einfach mit Fachkompetenz auftreten kann, ja, hat sich das meistens sehr schnell erübrigt.
Das heißt, Sie müssen sich da gar keine Autorität irgendwie zunächst erarbeiten.
Nein, ja, ich brauche mir da keine Autorität erarbeiten. Ja. Der Kapitän hat ja immer das Interesse, dass er was von mir möchte, weil er möchte ja sicher durch den Kanal fahren. Das hat einfach seine Vorteile, wenn man in dieser Position ist. Und das funktioniert sehr gut.
Das heißt, Sie haben ja gerade selber angesprochen, es sind jetzt zwei Kolleginnen auf dem Weg, beziehungsweise zukünftige Kolleginnen auch auf dem NOK als Lotsinnen tätig zu sein. Das ist ja schon mal eine gute Entwicklung, die sich da abzeichnet.
Ja, ein Anfang ist gemacht. Wir sind noch mal relativ wenige. Ja. Also man muss immer sagen, wir sind ungefähr bei 800 bis 850 Seelotsen in Deutschland. Dann haben wir noch 100 Hafenlotsen ungefähr in Hamburg und Bremen. Und aktuell sind wir 4 Frauen.
Umso wichtiger, dass Sie da die Flagge hochhalten.
Genau, ich sehe das im Start und das wird sich entwickeln.
Genau. Lassen Sie uns doch nochmal auf den Weg zum Lotsenberuf blicken. Es gibt ja tatsächlich viele Leute, die irgendwie mit dem Berufsbild nicht wirklich was anfangen können, weil es ein sehr exklusiver oder elitärer Beruf auch einfach ist. Sie sagten selber, 800 Lotsen gibt es deutschlandweit, meine ich. Das ist wirklich nicht sehr viel auf so ein großes Land. Ist aber trotzdem ein sehr bedeutender und wichtiger Job, ohne den Lieferketten natürlich auch nicht funktionieren würden. Wenn jetzt heute jemand sagt, junger Mensch, ich möchte Seelotsin oder Seelotse werden, welche Wege würde es da grundsätzlich geben, diesen Beruf zu verfolgen?
Es kommt immer darauf an, wo die Startbedingungen sind, welcher Schulabschluss vorhanden ist. Dann gibt es einmal die Variante ohne Abitur, das heißt, dann geht man meistens über den Schiffsmechaniker und dann über die Fachschulen und dann über Fahrzeit in den Beruf. Dann gibt es die andere Möglichkeit über ein Abitur, über das Studium und dann gibt es unterschiedliche Startbedingungen. Man kann mittlerweile direkt nach dem Nautikstudium, also nach seinem Bachelorstudium, weiter studieren und dann nennt sich das dann Master of Maritime Pilotage. Mhm. Das wären dann 24 Monate, bis man dann tatsächlich Lotse oder Lotsin wird. Mhm. Das ist jetzt eine ganz neue Variante. Das ist jetzt, die ersten Studenten werden jetzt im Ende des Jahres, also im Herbst, fertig. Und das ist jetzt ganz neu, das nennen wir LA1. Mhm.
Dann wofür haben steht das, LA1?
Lotsausbildung 1, würde ich dem Typ sagen.
Kreativ.
Ist es nicht unbedingt. Ja. Also es ist einmal, das sind drei Varianten. Wir haben LA1, LA2, LA3 und ich würde einfach sagen, das ist so Lotsausbildung Typ 1, Typ 2, okay. Typ 3.
Einfach kategorisiert.
Einfach kategorisiert. Mhm. Bei der Ausbildung Variante 1 sind es 24 Monate Fahrzeit. Also 24 Monate, die man braucht, um fertig zu werden. Bei der Variante Nummer 2 ist man schon im Kapitänspatent. Also man hat schon freigefahren, hat dann aber nicht als in verantwortlicher Position, also man hat nicht nur das Kapitänspatent, sondern ist in verantwortlicher Position als Kapitän oder erster Offizier beziehungsweise Offizierin oder Kapitänin gefahren. Und das bedeutet dann, wenn man nicht die 24 Monate in diesen Rängen voll macht, dann wäre man ein Typ 2. Mhm. Das bedeutet dann 18 Monate Ausbildung.
Noch kürzer sogar, okay.
Das wird dann kürzer. Mhm. Und dann kommt die Variante Typ 3. Wenn man 24 Monate als erste Offizierin bzw. Kapitänin gefahren ist, das habe ich gemacht, dann wären das 12 Monate. Ich war noch vor dieser Variante der Lotsenausbildung. Ich war kurz vor dem Stichdatum, habe ich angefangen. Ich habe danach 8 Monate Ausbildung gemacht.
Okay.
8 Monate heißt dann nochmal.
Das ist dann quasi die schnelle Variante, wobei sie natürlich auch vorher.
Die aktuelle ist einfach geändert worden von 8 Monate auf 12 Monate. Mhm. Also wenn ich jetzt mit der gleichen Vorkenntnisse starten würde, würde ich 12 Monate machen. Vorher waren es halt 8. Mhm. Und das hat sich dann 1.1.2023 geändert, zu diesen drei Varianten in den Beruf reinzukommen.
Und jetzt mal auf die Vorteile blickend nochmal, also welche Vorteile hat der Lotsenberuf für Sie, vielleicht auch persönlich, gegenüber dem Beruf eines Nautikers, der jetzt auf den Weltmeeren unterwegs ist?
Ja, also tatsächlich ist für mich der Vorteil, dass ich jetzt jeden Tag nach Hause komme. Ja. Also das hatte ich halt vorher nicht. Mhm. Ich bin meistens tatsächlich 4 Monate am Stück weg gewesen. Da gibt es unterschiedlichste Varianten auch für Nautiker mittlerweile. 2 Wochen fahren oder auch mal 2 Monate dieses 1-1 fahren, aber ich bin tatsächlich noch weltweit Tramp gefahren.
Da ist das heißt, Sie haben dann auch die Familie mal wahrscheinlich und die Freunde vermisst.
Genau, das ist dann halt, wenn man das so lange macht, ich bin auch zu Corona-Zeiten mal in Vertrag gefahren, da bin ich mal 6,5 Monate weg gewesen, weil es einfach nicht, da waren die Möglichkeiten eines Besatzungswechsels einfach nicht gegeben.
Wahnsinn, ja. Hatten Sie auch eben angedeutet, da waren Sie in China unterwegs. War keine schöne Erfahrung.
Das ist halt einfach, zu der Zeit war der Seefahrer irgendwie nicht im System vorgesehen. Mhm. Also jeder wollte noch, dass die Regale im Supermarkt voll sind, aber dass die Leute auch irgendwie aufs Schiff kommen müssen und vom Schiff runter und dass die auch versorgt werden. Und dass sie auch Bedürfnisse haben, also dass man manchmal auch jemanden einfach mal zum Zahnarzt schicken möchte. Ja. Da haben einige Länder dann schon mit einem gewissen Problemmaß reagiert. Und wir haben einfach gedacht, naja, aber er hat nur Zahnschmerzen. Er hat jetzt kein Corona, er hat Zahnschmerzen. Ja. Und würden wir gerne helfen und ihn nicht an Bord behalten. Ich bin damals auch sehr 1,5 Monate in Brasilien gewesen. Brasilien hat damals einfach alles dicht gemacht. Ja. Hat gesagt, ja, die Schiffe fahren noch, aber das war's auch. Keiner darf das Schiff verlassen.
Ja, das war eine Zeit, das kann man sich jetzt aus heutiger Sicht gar nicht mehr vorstellen. Obwohl es gar nicht so lange her ist.
Es ist nicht so lange her, aber wir haben damals tatsächlich, die Brasilianer haben gesagt, ihr kriegt noch Proviant und Bunker, aber alles andere wird euch nicht mehr geliefert.
Okay, dann. Lassen Sie uns nochmal zurückblicken auf das Lotsen, auf den Lotsenberuf. Was sollten junge Menschen, die sich für den Lotsenberuf interessieren, möglichst früh über die Anforderungen, Verantwortung, Ausbildungswege und Charaktereigenschaften wissen? Also ob sie in das Profil eines Lotsen passen? Also welche Anforderungen hat der Beruf Lotse?
Also man muss offen gegenüber Neuem sein. da neugierig sein gegenüber neuen Schiffstypen. Man muss aber auch offen gegenüber unterschiedlichsten Nationalitäten sein, weil wir haben einfach die Jena-Schiffsbesatzung haben wir von Burmesen über Filipinos, über Russen, Ukraine. Es ist einfach alles
Multikulti.
Multikulti ist es alles, was man täglich mit zu tun haben kann. Mhm. Und jede Nation hat halt auch ihre eigenen Reaktionen. Und da muss man halt, wenn man damit offen umgeht, ist das ein total toller Beruf. Mhm. Und auch eine gewisse Stressresistenz sollte vorhanden sein. Also das wird meistens, kommt man da einfach auch immer, wenn man sicherer in dem Job wird und sich einfach Herausforderungen stellt. Deswegen, es gibt auch mittlerweile einfach die schöne Möglichkeiten, auch einfach mal reinzuschnuppern mit einem Praktikum bei uns. Okay. Und es gibt auch immer die Möglichkeit auf lotsen.de, sich einfach die unterschiedlichsten Wege anzugucken, wie man in diesen Beruf kommen kann. Einfach kann man dort anklicken, hey, was ist meine Startbedingung? Und dann guckt man sich mal an, wie kommt man denn in den Bereich? Und es sind halt jetzt ganz andere Möglichkeiten, als es früher gab mit diesem Studium.
Das heißt, es gibt offenbar auch einen Bedarf von Seiten der Lotsenbrüderschaften, neue Leute zu akquirieren und neue Leute zu binden, auszubilden.
Ja, wir haben einen
Nachwuchs.
Genau, wir haben einen gewaltigen Bedarf. Mhm. Einfach in den nächsten Jahren werden sehr viele in den Ruhestand gehen und dementsprechend brauchen wir Nachwuchs und da versuchen wir jetzt alles mit diesen neuen Ausbildungsvarianten, um den entsprechenden Bedarf auch zu decken.
Ja, das ist doch eine schöne Message zum Ende dieses Podcasts. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Es war wirklich sehr aufschlussreich. Frau Schlüter, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Bis auf ein nächstes Mal.
Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.